Die Sonne war schon im Untergehen, als der Waldfluss mit einer neuen Biegung nach Osten in den langen See einströmte. Zwei Felsklippen mit Kieselbänken zu Füßen standen wie Torpfosten zu beiden Seiten der breiten Flussmündung. Der lange See. Bilbo hätte nie gedacht, dass ein Gewässer, wenn es nicht gerade das Meer war, so riesengroß aussehen könnte. Es war so breit, dass die Ufer auf der anderen Seite als schmale, blasse Streifen erschienen, während das nördliche Ende, das zum Berg hin lag, überhaupt nicht zu sehen war. Nur von der Karte wusste Bilbo, dass dort oben, wo nun schon die Sterne des großen Bären blinkten, der Fluss Eilend aus Tal in den See hinabfloss. Der Eilend und der Waldfluss zusammen hatten das ganze Gebiet, das einst ein tiefes, felsiges Tal gewesen sein musste, mit Wasser bedeckt. Am südlichen Ende floss die vereinigte Wassermasse der beiden Flüsse über tiefe Fälle wieder ab und eilte unbekannten Ländern entgegen. Das Geräusch der Wasserfälle war in der stillen Abendluft als ein fernes Tosen zu hören. Unweit der Mündung des Waldflusses stand die seltsame Stadt, von der die Elben, die er in den Kellern des Königs belauschte, gesprochen hatten. Sie war nicht ans Ufer gebaut, obwohl auch dort ein paar Hütten und andere Gebäude standen, sondern ein Stück weit draußen auf der Wasserfläche des Sees, an einer Stelle, wo sie vor den Wirbeln der Flussmündung durch eine felsige Landzunge geschützt war, die eine stille Bucht abgrenzte. Eine große Holzbrücke führte vom Ufer zu der geschäftigen Stadt hinüber, die auf großen Pfählen aus Baumstämmen stand und ganz aus Holz gebaut war. Es war keine Elbenstadt, sondern eine Stadt der Menschen, derjenigen, die es noch wagten, hier im Schatten des fernen Drachenbergs zu wohnen. Sie lebten noch immer nicht schlecht vom Handel mit dem Süden, aus dem Waren den großen Fluss heraufgeschifft und dann mit Karren an den Wasserfällen vorbei in die Stadt gebracht wurden. Doch einst, in der Blütezeit der Stadt Tal im Norden, war auch die Seestadt wohlhabender gewesen. Ganze Flotten von Booten hatten damals die Gewässer befahren, manche mit Gold beladen, manche mit Kriegern in voller Rüstung, und die Kriege und Heldentaten dieser Zeit waren nun nur noch Legende. Die verfaulten Pfähle der einstmals größeren Stadt waren noch entlang des Ufers zu sehen, wenn das Wasser bei Trockenheit fiel. Aber an all dies erinnerten die Menschen sich kaum mehr, obwohl manche noch die alten Lieder von den Zwergenkönigen unter dem Berge sangen, von Tror und Trein aus Durins Volk, von der Ankunft des Drachen und dem Untergang der Fürsten von Tal. In manchen Liedern hieß es auch, dass Tror und Trein eines Tages wiederkehren, dass dann das Gold in Strömen aus dem Bergtor fließen und dass das ganze Land von Neuem sich mit Gesang und Gelächter erfüllen werde. Aber auf die Alltagsgeschäfte der Menschen in der Stadt hatte diese schöne Legende wenig Einfluss. Sobald das Fässerfloß in Sicht kam, stießen Boote von den Anlegestellen in der Stadt ab und laute Zurufe begrüßten die Flößer. Taue wurden ausgeworfen und Ruder betätigt, und bald darauf wurde das Floß aus der Strömung des Waldflusses geschleppt und um die felsige Landzunge in die kleine Bucht bei der Seestadt gezogen. Nicht weit vom Kopf der großen Brücke wurde es am Ufer verteut. Bald würden Menschen aus dem Süden kommen und manche der Fässer wieder mitnehmen, andere mit den Waren füllen, die sie herangeschafft hatten, damit sie flussaufwärts zu den Waldelben weiter befördert würden. Einstweilen ließ man die Fässer am Ufer liegen, weil die Elben, die das Floß gesteuert hatten, zusammen mit den Männern aus den Booten in die Stadt gingen, um zu feiern. Sie wären nicht wenig erstaunt gewesen, hätten sie gesehen, was am Ufer geschah, nachdem sie fort waren und die Schatten der Nacht sich herabgesenkt hatten. Zuerst einmal wurde eines der Fässer von Bilbo losgeschnitten, an den Strand gerollt und geöffnet. Ein Stöhnen war zu hören, und herausgekrochen kam ein Zwerg in elender Verfassung. Nasses Stroh hing in seinem verklebten Bart. Er war so steif und wund, zerschrammt und zerschlagen, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte, als er durchs flache Wasser humpelte und sich ächzend auf den Strand fallen ließ. Er sah so verhungert und verwildert aus, wie ein angeketteter Hund, den man eine Woche lang in seiner Hütte vergessen hat. Es war Thorin. Aber ihr hättet ihn nur an seiner Goldkette und an der Farbe seiner nun schmutzigen und zerlumpten himmelblauen Kapuze mit der fleckigen Silberquaste erkannt. Es dauerte eine Weile, bis er gegen den Hobbit wenigstens wieder höflich wurde. »Na, bist du nun tot oder lebendig?« fragte Bilbo etwas unwirsch. Er hatte wohl vergessen, dass er den Zwergen immerhin eine Mahlzeit voraus hatte und dass er Arme und Beine hatte bewegen können, um von dem Segen des freien Atmens gar nicht zu reden. »Sitzt du noch im Gefängnis oder bist du frei? Wenn du bald etwas zu essen haben und dieses blödsinnige Abenteuer fortsetzen willst, es ist schließlich deines und nicht meins, dann solltest du dir jetzt die Arme um den Leib schlagen und die Beine massieren und dann versuchen, mir zu helfen, dass wir die anderen herausholen, solange noch Zeit ist.« Natürlich sah Thorin das ein. Und nachdem er noch ein bisschen gestöhnt hatte, stand er auf und half dem Hobbit, so gut er konnte.